Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Montagabend bei SBS mit einem Studiogast, Gerhard Rüdiger. Und wenn ich sage Studiogast, dann ist das nur die halbe Wahrheit, denn natürlich sitzt Gerhard nicht hier im Studio, sondern bei sich zu Hause und das ist in Südaustralien. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass wir miteinander reden können.
Sie sind also ein Laienpastor in der evangelischen Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien und koordinieren auch die ganze Community da. Stellen Sie sich doch ein bisschen kurz unseren Hörern vor.
Also Laienpastor bin ich schon, koordinieren die ganze Community, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ich koordiniere zumindest die Initiative hier in Südaustralien, die versucht, die Gottesdienste in deutscher Sprache am Leben zu halten oder sogar wiederzubeleben und Gemeindearbeit hier neu aufzubauen. Und in dieser Hinsicht versuche ich auch, Kontakte wahrzunehmen in die deutschsprachige Gemeinschaft hier. Aber ich bin auf keinen Fall sowas wie ein Koordinator. Den haben wir hier leider sogar auch nicht in dieser Form. Also das ist sehr stark Basis verbunden, was hier passiert in Südaustralien mit der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Die deutschsprachige Gemeinde in Südaustralien, wie groß ist die eigentlich?
Winzig oder sehr klein. Das Interessante war, Südaustralien ist ja historisch das Bundesland, in dem zu Zeiten der Kolonisierung, also ab 1836 und dann vor allem ab 1838 in die 1840er Jahre, sehr viele deutsche Auswanderer hierher gekommen sind und hier gesiedelt haben. Und Südaustralien hat dann eine sehr wechselhafte Geschichte gehabt zwischen der deutschsprachigen Gemeinschaft und den englischen Zuwanderern, vor allem während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Aber daraus ist dann die Lutherische Kirche von Australien geworden, Entschuldigung, die hier sich sehr stark engagiert und noch sehr stark ist hier in Südaustralien, sich aber spätestens ab dem Ersten Weltkrieg mehr oder weniger zwangsweise anglisiert hat. Das hat dazu geführt, dass die jüngeren Zuwanderergenerationen, also die 15.000 Deutschsprachigen, die hier in Südaustralien leben und Deutsch in erster Generation sprechen, die hier als deutschsprachige Gemeinde im Grunde genommen keinen Raum mehr gefunden haben in den vergangenen 10, 20 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es hier noch eine ganz große Gruppe von Menschen, die Gemeinden gegründet haben, wie zum Beispiel die Emanuel-Kirche in North Adelaide in der Innenstadt. Die haben zum Teil bis zu 300 Mitgliedern gehabt und waren sehr aktiv. Aber von diesen Nachkriegsgemeinden gibt es nur noch ganz wenige Reste von Menschen, die noch darauf bestehen, dass Gottesdienste in deutscher Sprache passieren. Auf der anderen Seite leben unter den 15.000 Deutschen hier in deutschsprachigen, hier in Südaustralien, das schließt die Österreicher und die Schweizer mit ein, also auf der anderen Seite leben etwa 5.000 Menschen unter diesen 15.000, die in den letzten 10, 15 Jahren, also seit Anfang der 2000er, hier nach Südaustralien gekommen sind. Also wir haben etwa 10.000 Menschen, die in den 1950er und 60er Jahre gekommen sind und etwa 5.000, die ab den 2000ern hier nach Südaustralien gekommen sind. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Gruppen, die praktisch nichts miteinander zu tun haben. Und so ist dann die deutschsprachige Gemeinde, die wir heute haben, sehr alt und sehr klein im Moment. Aber wir würden gerne Kontakt aufnehmen oder wir versuchen Kontakte aufzunehmen mit der jüngeren Zuwanderergeneration und hoffen, dass wir denen in Zukunft entsprechend auch wieder eine Gemeindearbeit anbieten können und eine Plattform, auf der dann diese Generation sich treffen kann mit ihren Kindern.
Ja, und es gibt aber immerhin drei kleine Gottesdienstgemeinden. Die eine haben Sie erwähnt, von Emanuel in North Adelaide.
Ja, ist in der Tat richtig. Wir haben drei kleine Gottesdienstgemeinden. Die in der Emanuel-Kirche in der Innenstadt ist die älteste. Die existiert praktisch seit den 1950er Jahren. Und in den letzten 2 Jahren sind 2 weitere kleine Gottesdienstgemeinden im Süden von Adelaide in Morford Vale entstanden und hier im Barossa Valley, wo ich wohne, in Tananda. Das sind in allen Fällen, allen 3 Fällen so immer zwischen 10 und 15 Leuten. Bei besonderen Gottesdiensten wie Weihnachten sind wir dann auch mal 120 oder so. Aber das ist dann schon eher die Ausnahme. Karfreitag oder Ostern, jetzt wäre wahrscheinlich auch eine größere Zahl von Teilnehmern gewesen. Aber meistens sind das sehr kleine und sehr persönliche Gottesdienste. Also die sind ganz anders als die offiziellen großen Gottesdienste, wo ja eine relativ hohe Distanz zwischen dem Altarraum und den Gemeindebänken herrscht bei uns. Das geht das eher sehr persönlich zu.
SBS Radio Montagabend mit einem Gast am Telefon, Gerhard Rüdiger, Laienpastor der evangelischen Gemeinde in Südaustralien, in Adelaide. Was ist Ihre Rolle in der Gemeinde?
Meine Rolle hier ist so ein bisschen der Koordinator zu sein, Ideen zu pushen, Projekte zu entwickeln, Finanzen zu kriegen, einen Gemeindebrief zu produzieren, der vor 1,5 Jahren eingeschlafen ist. Und so viel wie möglich Kontakte herstellen zwischen den verschiedenen Partnern, die bei so einem Projekt potenziell mitarbeiten. Und ich predige selber auch. Ich bin ausgebildeter Theologe, wenn auch nie offiziell ordiniert, weil ich das selber nicht wollte, sondern ich habe als Pädagoge in Kirchengemeinden und für die evangelische Kirche in Deutschland gearbeitet, bevor ich hier nach Australien kam, 2006. Aber Predigen ist etwas, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Und die evangelische Kirche in Deutschland, die hat in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Laienprediger ausgebildet für ihre Auslandsgemeinden. Und so einer bin ich auch. Und ich denke, was auch dazu kommt, ist, dass als Theologe und jemand, der auch ein politisches Interesse hat, ich auch versuche, Themen zu setzen, die sich inhaltlich dann widerspiegeln in den Predigten oder bei Veranstaltungen, was sie dann machen.
Zum Beispiel?
Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist diese ganze Diskussion um das Social Distancing. Da habe ich spontan bei mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Bin aber nicht auf den Trichter gekommen. Das hat mir dann jemand anders gesteckt, der gemeint hat, wenn du dir das überlegst, ist Social Distancing so ziemlich der falscheste Begriff, den wir in die Welt setzen konnten. Es geht ja eigentlich nicht darum, soziale Distanz als einen Prozess, nämlich Distancing, zu entwickeln, sondern es geht darum, dass wir so schnell wie möglich einen körperlichen Abstand zueinander halten oder wie das dann jemand nannte, Abstand mit Anstand. Schlicht und ergreifend, um die Übertragung des Coronavirus oder eine Grippeinfektion oder wie auch immer wir es nennen wollen, zu vermindern. Und auf die Idee muss man überhaupt erstmal kommen. Wer immer diesen Begriff Social Distancing entwickelt hat, der sollte sich einen Nobelpreis für Marketing, falls es das denn gäbe, geben lassen. Aber in der Tat ist es ja eigentlich unsere Aufgabe als evangelische Kirche, genau das Gegenteil zu tun, nämlich die soziale Nähe zu stärken, in welcher Form auch immer. Und ich denke, gerade für die australische Gesellschaft, in der Mateship eine große Rolle spielt, also die enge Verbindung derer, die in kritischen Situationen draußen sind, wenn man das so will, gerade hier in Australien, denke ich, müsste das in offene Ohren fallen, dass es nicht um Social Distancing geht, sondern dass es um soziale Nähe gehen muss, insbesondere im Blick auf Leute, die sehr vereinsamt sind, bei gleichzeitigem körperlichem Abstand, um eben die mögliche Infektion zu vermindern. Mhm. Und so Sachen in die Diskussion zu bringen, ist auch so eine Rolle, die ich gerne wahrnehme.
Ja. Und aber abgesehen von diesem ein bisschen unglücklichen Begriff Social Distancing, weil er eben ja auch auf die britische Klassengesellschaft hinweist oder da seinen Ursprung hat, also etwas Negatives war, etwas, was mit Klasse, mit den Unterschieden zu tun hatte, finden Sie, dass abgesehen davon die australische Regierung einen guten Job macht, um das Coronavirus in Australien in Schach zu halten und die Bevölkerung zu schützen und auch die Wirtschaft, die Arbeiter?
Naja, das ist natürlich eine fundamentale Diskussion. Also die Sache mit dem Coronavirus, wo immer der seinen Ursprung hatte, das ist ja offensichtlich auch eine offene Debatte, liegt ja, die Gefahr liegt darin, dass niemand von uns immun dagegen ist. Das war ja die Policy, die die Briten unglücklicherweise in den ersten paar Wochen verfolgt haben, was sie Herdenimmunität nennen. Einfach die ganze Bevölkerung sich infizieren lassen und die, die überleben, sind alle immun dann, ne? Bis sie dann gemerkt haben, dass das zur Folge gehabt hätte, dass es eine sehr hohe Zahl an Toten gegeben hätte im Land. Australien ist relativ spät überhaupt auf das Thema gekommen, aber hat dann einen radikalen Schritt gemacht, indem sie eben die Einreisen massiv reduziert haben und praktisch Australien nach außen abgeschottet haben. Aber wie sich im Fall von New South Wales zeigt, war das immer noch nicht genug. Hier in Südaustralien ist es im Moment noch relativ harmlos im Vergleich zur Ostküste. Und von daher kann man wahrscheinlich sagen, dass die australische Bundesregierung und die Länderregierung schon im Vergleich zu Nordamerika oder was jetzt vielleicht in Brasilien kommt und in vielen anderen ähnlichen Ländern in den nächsten paar Wochen, hier sehr konsequente und sachlich korrekte Haltung wahrgenommen haben. Andererseits denke ich, die Krise, mit der wir hier uns auseinandersetzen, ist eigentlich nicht so sehr das gesundheitliche Phänomen des Coronavirus, sondern das ist eigentlich die Krise eines Gesundheitssystems weltweit in der westlichen Welt, die vom Kapitalismus und Neoliberalismus geprägt ist, dass sie halt alle sozialen Dienste und auch die Krankenhäuser, also medizinischen Dienste, auf ein Minimum runtergespart haben. Und ich meine, das ist ja die ganze Idee, dieses Stichwort des Flattening the Curve, also die massive, radikale, schnelle Ansteigung von den Erkrankungen zu vermeiden, weil das zum Kollaps des Gesundheitssystems führen würde. Nur haben wir das eben so weit runtergespart, dass die in der Tat nicht mehr in der Lage sind, mit solchen Krisen umzugehen. Und ich denke, die andere Sache mit dem Coronavirus ist auch noch eine symbolische. Passenderweise zu Karfreitag, muss man schon sagen, ist ja Corona der lateinische Begriff für Krone. So haben wir auf der einen Seite die Dornenkrone, die dem Jesus auf das Haupt gesetzt wurde, als er gekreuzigt wurde. Auf der anderen Seite diesen Coronavirus, den keiner sieht. Ja, also wir beschäftigen uns mit einer Krönung, die ganze Welt dominiert im Augenblick auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das wie des Kaisers neue Kleider. Das fiel mir dann irgendwann dazu ein. Der Kaiser mit der Krone, der eigentlich nicht existiert oder in dem Fall der nackig ist und keine tollen Kleider hat. Der Virus ist eine existenzielle medizinische Bedrohung. Das haben die Länder China, Südkorea, Taiwan, Singapur und andere sehr deutlich gezeigt. Erleben wir es in Europa im Augenblick. Aber die Symbolik um die ganze Entwicklung, mit der wir uns im Moment auseinandersetzen, die finde ich absolut faszinierend, denn so sehr hat noch nie eine Ideologie oder noch nie ein Phänomen offensichtlich die westliche Welt dominiert wie in den letzten paar Wochen der Coronavirus. Und dann auch noch mit dem Namen Krone, der Coronavirus. Und ich denke, das sind so Themen, die in die Diskussion gebracht werden müssen, auch um den Leuten draußen zu helfen, mit diesem merkwürdigen, mysteriösen Phänomen umzugehen. Das ist ja im Grunde genommen wie eine Bedrohung, von der ich nicht sehe, wo sie ist. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Sie kommt von außen und keiner weiß, dass sie kommt, dass sie da ist. Also deswegen, wie das Kaisers Kleider, die tatsächlich nicht existieren. Ich weiß, dass das Beispiel hinkt, aber was Besseres fiel mir dazu nicht ein. Es hat aber so eine hohe symbolische Bedeutung, dass ich denke, das wird uns noch auf Jahre hinweg beschäftigen, nicht nur ökonomisch, sondern auch philosophisch, psychologisch für viele Leute, existenziell. Und wie wir mit dieser Symbolik jetzt vor Ostern und dann danach umgehen, das ist mir noch ein absolutes Rätsel.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Montagabend bei SBS Radio, am Telefon nach wie vor ein Gast, Gerhard Rüdiger, Laienpastor in Adelaide. Und ja, Sie sagten vorhin, dass Sie auch ein politischer Pastor sind und ich glaube, man hat es gemerkt, Sie haben pointierte Meinungen und das bringt mich zum Folgenden. Die ScoMo-Regierung, Scott Morrison, hat ja entschieden, dass 130 Milliarden Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden für ein Jobseeker- und Jobkeeper-Programm. Jetzt gibt es aber rund 1 Million australische, früher hätte man gesagt Gastarbeiter, heute sagt man Skilled Workers ohne die Daueraufenthaltsgenehmigung, ohne Permanent Residency, 1 Million. Das sind Hotelköche, Friseure, Kellner und so weiter. Die sind ausgeschlossen von Jobkeeper und Jobseeker. Und die Kritik ist natürlich, wie sollen diese Leute jetzt den Lockdown in Australien finanzieren, wenn sie den Job verlieren?
Also zum einen politischer Pastor, das bin ich nicht. Ich bin Pastor einer kleinen evangelischen Gemeinde und als Mensch bin ich jemand, der sich sehr für Politik interessiert. Und das verbindet sich beides in meinem Kopf. Also politische Pastoren gibt es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite zu dieser Frage, ich denke, das ist ein fundamentales Problem bei den verschiedenen wirtschaftspolitischen Reaktionen, nicht nur in Australien, wahrscheinlich in Deutschland, in anderen Ländern wird das ähnlich sein, dass aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, in der Diskussion bei der Bundesregierung hier bestimmte Gruppen einfach entweder hinten runterfallen oder oder bewusst ausgespart werden. Ich hoffe, dass es nur hinten runterfallen ist und nicht bewusstes Aussparen, weil es gibt offensichtlich ein ähnliches Problem für Menschen mit Behinderung, also Leute, die von NDIS abhängig sind. Da gibt es offensichtlich auch eine ganze Reihe, die bestimmte Förderprogramme nicht in Anspruch nehmen können. Ich denke, politisch gesehen wäre fair, dass die Bundesregierung sehr schnell auf diese Zielgruppen, die jetzt alle noch hinten runtergefallen sind, zugeht und für die entsprechende Förderprogramme mit auflegt oder sie mit da reinnimmt. So schwer kann das ja nicht sein. Denn all diejenigen, die davon betroffen sind, gerade jetzt bei diesen Skilled Migrant Workers, haben ja zu unserem Wohlbefinden und Wohlhaben hier in Australien erheblich beigetragen. Und das ist nur fair, dass sie da entsprechend aus einem sozialen Netz profitieren.
Aber es ist natürlich eine Geldfrage. Das ist 1 Million Leute, die haben ihre Pflicht getan. Die können jetzt gehen, salopp gesagt. Und Scott Morrison hat ja gesagt, Ausländer, die keinen Job haben, keine Ersparnisse, keine Familienverbindungen und ihre Superannuation hier in Australien nicht anknacken wollen. Das ist ja jetzt erlaubt. 10.000 im alten Finanzjahr, 10.000 im neuen Finanzjahr, wenn überhaupt so viel Geld dann drin ist bei diesen Leuten. Die sollen nach Hause gehen. Wenn sie es eben nicht schaffen.
Das Problem ist ja, dass sie nicht können. Sie können weder raus, noch können sie irgendwo in vielen Ländern rein, weil entweder die entsprechenden Regierungen ihre Schotten dicht gemacht haben.
Und oder das ist ja das Problem. Nicht. Das ist ja das Problem dann, ja.
Ich weiß gar nicht, wie sie hier aus Deutschland ausreisen können. Es gibt ja nur noch ganz wenige Flüge nach Europa. Und also wenn jemand aus Indien oder aus dem Pazifik oder wo auch immer hier beruflich tätig ist, haben sie Steuern bezahlt, sie haben Sozialleistungen aufgebracht, sie haben Geld gespart, sie haben bei der Wirtschaft ihren Beitrag geleistet. Also ich denke, ethisch gesehen, politisch, ökonomisch, wäre es nur fair, dass sie entsprechend mit in die sozialen Sicherungssysteme reingenommen werden, wie alle anderen auch. Denn das ist nicht ihre Schuld, dass sie in der Situation sind, in der sie sich jetzt wiederfinden. Ne? Ich meine, Scott Morrison ist ein bekennender Christ selber. Er weiß genauso gut wie ich selber als Theologe, und wie viele andere Christen, dass Gastfreundschaft ein essentielles Phänomen der jüdischen Glaubensgemeinschaft gewesen ist in den Zeiten Jesu und dass die Armen zu versorgen, eine grundlegende Forderung des Glaubens gewesen ist, den Christus an uns weitergegeben hat. Und ich denke, in der Hinsicht alleine schon wäre es wichtig, dass er sich dafür einsetzt, für diese Menschen, die ja nun wirklich am untersten Ende unserer Gesellschaft sich befinden, um nicht zu reden noch von den Flüchtlingen, die überhaupt ganz durch die Netze rutschen, womöglich, dass er sich politisch dafür engagiert, dass diese Leute mit versorgt werden. Und es geht ja nicht darum, dass es auf Dauer der Fall ist, sondern es geht erstmal darum, dass es für die nächsten 6 Monate oder das nächste Jahr oder so geschieht. Und dann muss man ja auch noch eines sehen, im Grunde genommen sind die ganzen Geldleistungen ja nichts anderes als Subventionen an die Wirtschaft. Denn die Bundesregierung geht ja davon aus, dass, was weiß ich, die 750 Dollar, die zum Beispiel an Senioren bezahlt worden sind, relativ bald wieder dann ausgegeben werden und damit die lokale Wirtschaft ankurbeln. Also es ist eine indirekte Subvention der australischen Industrie. Insofern ist es nicht Geld, das einfach zum Fenster rausgeschmissen wird, sondern das Geld, das ganz klar als eine Subvention zu verstehen ist, für den Wiederaufbau dieses Landes nach dem Coronavirus, was dann auch immer nötig ist.
SBS Radio mit einem letzten Gesprächsblock am Ostermontag mit Gerhard Rüdiger, Laienpastor in Adelaide, in der evangelischen Gemeinde. Am Karfreitag war nicht nur der Tod Jesu vor gut 2000 Jahren, sondern vor 75 Jahren starb auch ein gewisser Dietrich Bonhoeffer, 9. April 1945 im KZ Flossenbürg. Ich weiß, dass Sie eine enge Beziehung zu diesem Thema haben. Inwiefern?
Naja, zum einen bin ich Deutscher, komme aus der Bundesrepublik Deutschland. Dietrich Bonhoeffer war evangelischer Theologe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so 1899 oder irgendwann. Ich weiß im Moment nicht, wann er geboren worden ist, aber dann eben 1945, wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hingerichtet worden, weil er mitbeteiligt gewesen ist an dem Putsch gegen Adolf Hitler und vor allem, weil er auch als evangelischer Theologe stark beteiligt gewesen ist an der bekennenden Kirche, wie es damals hieß, die sich gegen die Vereinnahmung des der evangelischen Kirche in den Nationalsozialismus gewährt hat. Also da stecken auch ein politisches Interesse und ein theologisches Bewusstsein in einer Person zusammen. Bonhoeffer hat dann eine ganze Reihe Texte geschrieben. Er war zuvor, bevor er im Gefängnis war, Ausbilder, theologischer Lehrer für junge Theologen in den 1930er Jahren. Das ist ihm dann später verboten worden. Er war sehr instrumental bei der Vermittlung dieser bekennenden Christen mit ähnlichen Bewegungen in Großbritannien, Nordamerika und in anderen Ländern, die dann später dazu geführt haben, nach dem Krieg, dass Beziehungen relativ bald wieder neu aufgebaut worden sind und auf der Basis von einem gewissen Vertrauen. Bonhoeffers berühmteste Schrift ist sicher die Sammlung Widerstand und Ergebung, die es in ganz vielen Auflagen gibt, in verschiedenen Sprachen. Und sie hat mich selber in meinem Theologiestudium und viele Christen in Deutschland bis bestimmt in die Gegenwart rein geprägt, eben wegen seinem radikalen Denken im Blick auf Christentum in einer Gesellschaft, damals im Dritten Reich, in der christlicher Glaube in der überkommenen Form sehr stark in Frage gestellt worden ist. Also sowas, so ein Stichwort wie religionsloses Christentum ist etwas, was bei ihm sehr berühmt geworden ist und von ihm auch oft zitiert wird. Hier bei uns in Südaustralien, in Adelaide, gibt es eine kleine Gruppe, die sich mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Wir lesen monatlich einmal meistens an einem Mittwoch, Texte von Dietrich Bonhoeffer. Und das Faszinierende dabei ist, dass es zugleich immer um sehr viel Theologie oder Religiosität, Spiritualität geht auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite. Das lässt sich einfach nicht trennen. Ne? Und insofern hat Dietrich Bonhoeffer hier bei uns in Südaustralien und gerade auch jetzt im Blick auf Karfreitag, Ostern, also den 9. April, den Todestag von ihm, eine sehr große Bedeutung, weil viele sich an ihn erinnern, viele von seinem Denken geprägt sind und das auch für viele Leute eine Orientierung bedeutet.
Gerhard Rüdiger, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.